D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich fände es echt super, wenn ihr mal kurz ein Ohr für mich hättet. Alle reden darüber, dass es wichtig ist. Aber wie es genau geht, ach, das ist irgendwie eine schwierige Sache. Also, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwie, also was ich jetzt nicht so gut finde, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung. Worum es hier geht? Es geht um das Feedback. Aber um das richtige Feedback. Das ist tatsächlich eine Kunst. Und wie sie funktionieren kann, das wollen wir heute in dieser Sendung herausfinden. Wie war ich? Unser Thema heute Abend in der Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich auch über eure Rückmeldung, zum Beispiel auf Facebook oder Google+.
D-Radio Wissen.
Feedback, das ist unser Thema heute in der Redaktionskonferenz. Warum machen wir das aber eigentlich? Damit jemand anders meine Meinung kennt, damit ich irgendwie meinen Ärger loswerde oder damit sich was verändert? Und in welchen Situationen machen wir das eigentlich? Unser Reporter Daniel Stender ist heute losgegangen und hat einfach mal allem, was ihm so über den Weg gelaufen ist, ein Feedback gegeben.
Liebe Kollegen, jetzt mal ein Feedback von mir. Also, das ist der dümmste Arbeitsauftrag, den ich jemals gekriegt habe. Was soll ich den Leuten denn sagen? Der Kaffee schmeckt gut? Zeitung ist gut? Oder Zeitung ist scheiße? Ich versuche jetzt mal auf der Venloer Straße den Menschen Feedback zu geben. Also ich finde den Pullover total gut.
Ja, finde ich auch.
Ist das gelb oder grün? Ich bin so ein bisschen...
Gelb. Das Gelb.
Total wenige Leute tragen gelb und gerade an so einem blöden April, 1. Apriltag, ist es ganz gut, mal sowas Knalliges zu sehen.
Ja, ich habe auch eine pinke Jacke noch, habe ich auch noch.
Okay. Im Taxi ist das nicht üblich,
nee.
Das zu machen?
Nee, man macht auch keine Rückmeldung. Es gibt keine Rückmeldung.
Von den Fahrgästen nicht?
Nee, auch von den Fahrern nicht.
Okay, also ich wollte nur sagen...
Die Zeiten, wo darüber gesprochen wurde, sind vorbei schon lange.
Positives Feedback geht viel leichter und ich wollte sagen, ich kaufe eigentlich ganz gern meine Zeitung hier und ihr seid eigentlich ein guter Laden.
Sehr schön zu hören.
Aber es ist komisch, oder, wenn man das sagt?
Nee, das ist nicht komisch, das hört man immer wieder gerne.
Was für einen Kaffee möchtest du?
Ein Cappuccino.
Ja.
Danke.
Heißt denn jetzt Feedback?
Na, das bedeutet mehr oder weniger so eine Rückmeldung, wie irgendwas ist oder so.
Ach so, so meinen Sie das.
Genau. 1. April, ganz früh morgens, es ist echt kalt und es ist echt windig und... Also April, ich wollte dir mal sagen, du spinnst. Es ist viel zu kalt.
Über mich kann man nicht meckern. Ich fahre 40 Jahre Taxi, ich kenne mich aus. Und die Leute sind dann manchmal so ja überrascht, dass ich bessere Wege kenne und fahre, wie sie im Kopf haben. Die haben einen eingefahrenen Weg von A nach B, dass man aber auch über C fahren kann, dass das schneller ist. Das wussten die dann nicht.
Das Feedback zum Kaffee, ja, der Kaffee ist gut. Also,
Dankeschön.
Er ist tatsächlich gut. Es ist ein ausgewogenes Verhältnis. Ich habe auch so irgendwie das, was ich von einem Kaffee erwarte.
Sehr schön.
Meine Kollegen haben mich auch gebeten, dass ich Feedback gebe. Ich bin ja noch nicht mit Ihnen jetzt gefahren. Das kann ich nicht so genau, kann ich nicht beurteilen. Aber so generell finde ich Taxifahren, also immer wenn ich drin sitze, freue ich mich eigentlich, dass da jemand fährt für mich.
Ja, das stimmt schon. Wenn er dann ruhig ist und sie nicht voll quatscht und ihnen seine Lebensgeschichte erzählt, ich will ja auch keine Lebensgeschichte von ihnen hören. Ich fahre sie von A nach B. Wir können uns unterhalten über Urlaubsziele oder über Essen und Kochen. Und damit hat es sich mir, ihre Privatangelegenheiten gehen mich nichts an. Die gehen mir irgendwo dran vorbei.
Daniel Stender im Feedback-Fieber für D-Radio Wissen. Und bei Feedback, das hat man auch schon mal gehört, da geht es auch darum, dass man irgendwie Sachen auf den Punkt bringt, die einem vielleicht an jemand anders nicht so gut gefallen oder die man vielleicht auch gut findet. Wenn wir uns alle mal Gedanken machen, was fällt uns ein zum Feedback, dann kommt bei mir auf jeden Fall sofort dieses Ding hoch, ja, sprich in Ich-Botschaften und sag erst was Positives und dann was Negatives. Hat sowas von Küchenpsychologie, aber irgendwie reden ja auch alle darüber, dass es wichtig ist, das Feedback und wie man es denn nun richtig macht, das weiß aber keiner so genau. Stefan Beuth aus unserer Redaktion hat sich gedacht, er will sich mal einarbeiten in das Thema und ist ziemlich schnell fündig geworden.
Manchmal sind es 3, manchmal 10 goldene Tipps und einmal sogar 5+1. Es geht um Feedback-Regeln. Google bietet wesentlich mehr als 5+1 Treffer zum Thema Feedback, nämlich stolze 22.200.
Liebes Google, also ich finde es ja erstmal echt super, dass es so viele Seiten zum Thema Feedback bei dir gibt, ne? Was ich da nicht ganz so gut finde, ist, dass ich jetzt nicht wirklich weiß, also welcher mir jetzt weiterhilft. Aber generell, also nochmals wirklich super, dass du so viele Treffer hast.
Ich habe mir knapp 10 der 22.200 Treffer genauer angesehen, darunter die Tipps der Karrierebibel, die von der Hochschuldidaktik der Uni Freiburg und die Regeln vom FeedLab Feedback-Institut.
Feedback-Institut? Finde ich super für einen Namen, toll.
Bei der ersten Durchsicht wird klar, es gibt ein paar Regeln, die tauchen bei fast allen auf. Klar und genau formuliert soll es sein, das Feedback, gerne beispielhaft und konkret und vor allem nachvollziehbar. Oft gibt's den Tipp, beachte die Umstände. Du sollst die Grenze zum ungefragten Rat nicht überschreiten und möglichst nicht mit Fundamentalkritik loslegen, wenn du siehst, oh, der andere ist gerade ganz schlecht drauf.
Also meiner Meinung nach, ne, sollte aber jeder in der Lage sein, so ein Feedback anzunehmen, auch an einem üblen Tag. Meine Meinung.
Das kann ja sein, doch mit der Meinung ist das so eine Sache. Während der T-Online-Ratgeber erklärt, dass es bei dem Feedback immer klar sein sollte, das ist eine persönliche Meinung, sagt das Feedback-Institut, Feedback muss immer frei von Meinung bleiben. Ausrufezeichen.
Hä?
Ähnlich widersprüchlich ist es bei der Sandwich-Methode. Die Idee dahinter? Verpacke die Kritik zwischen zwei weiche, saftige Komplimente-Brotscheiben. Wirtschaftspsychologie aktuell empfiehlt die Methode ausdrücklich. Die Seite Rach Teamkommunikation sagt ganz klar, keine Weichmacher, keine Sandwich-Methode, bring es lieber direkt auf den Punkt.
Okay, ich finde es jetzt echt einerseits toll, diese Dinge hier zu erfahren, aber ehrlich gesagt, noch lieber wäre mir, wenn ich hier mit, ich sag mal, 3 Ratschlägen rausgehen könnte. So eine Art Konzentrat oder so.
Okay, hier sind sie also. Die 3, oder besser gesagt 2+1, D-Radio Wissen Feedback-Tipps für Feedbackgeber. Nummer 3, mache dein Feedback kurz, bleib klar und rechne mit einer Antwort. Nummer 2, passe einen guten Moment für das Feedback ab. Und last but not least, Nummer 1, prüfe dich selbst und frage dich, was ist deine Motivation, hier und jetzt jemandem ein Feedback zu geben?
Das ist ja mal ein richtig netter Service. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Danke.
Da war ja schon viel Schönes bei, aber ich würde sagen, wir können das Thema durchaus noch vertiefen in dieser Sendung und das Ganze ein bisschen klarer machen, warum es auch gut ist, den richtigen Moment abzupassen und was beim anderen überhaupt gut ankommt. Und ihr hört die Redaktionskonferenz zum Thema Feedback. Wie war ich, haben wir sie genannt. Und wir wollen heute wirklich lernen, wie man es richtig macht. Dafür haben wir uns jemanden geholt, der sich damit auskennt. Konstantin Sander ist Coach aus Regensburg und vor allem auf Führungskräfte spezialisiert. Und in seinen Seminaren spielt das Thema Feedback eine wichtige Rolle. Schönen guten Abend, Herr Sander.
Ja, schönen guten Abend, Frau von Keitz.
Kann man denn sagen, gibt es überhaupt die eine Methode, um richtig Feedback zu geben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich nicht. Sie haben das ja auch schon geschildert, dass es sehr, sehr viele Ideen, Ansätze, Tipps zum Thema gutes Feedback gibt. Ich kann Ihnen eigentlich nur darüber was sagen, was ich für sinnvoll halte.
Ja, dann machen Sie das mal.
Ja. Also zunächst mal ist es wichtig, mal wegzukommen von dieser technischen Vorstellung von Feedback, also was wir so aus so technischen Regelkreisläufen kennen. Das ist auch das, was so in Unternehmen häufig die Vorstellung ist von Feedback. Das heißt, ich spiegel irgendwie meine Wahrnehmung, meine Erwartung an jemanden zurück und dann macht der eigentlich das, was ich von ihm erwarte. So wie so im technischen Regelkreis, so als ob man irgendwie die Temperatur in der Heizung reguliert. So kommt mir das manchmal vor. Ich halte das nicht für so hilfreich. Warum nicht? Weil wir Menschen sind ja keine trivialen Systeme, keine Maschinen, sondern wir sind eher lernende Systeme, wenn man das mal technisch ausdrücken will. Mhm. Das heißt, wenn wir jemandem Feedback geben, können wir ja nie wissen, wie der genau reagiert. Menschen sind eben keine Automaten, die automatisch irgendwie so reagieren, wie das irgendjemand gerne möchte. Das ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen. Das heißt, wenn wir Feedback geben, sollten wir uns immer darüber klar sein, dass das zunächst mal ein Angebot an unseren Gesprächspartner ist. Ein Angebot, zunächst mal zuzuhören, mir sich meine Wahrnehmung mal anzuhören, auch vielleicht eine Bitte, die ich dann in diesem Feedback formuliere. Und er wird dann auf irgendeine Weise reagieren. Das heißt, Feedback, und das finde ich immer ganz wichtig in so einem Prozess, dass man das wirklich als einen Dialog auch aufgreift.
Das heißt, Sie sprechen da auch sowas an wie eine Motivation, warum ich das überhaupt mache. Warum gehe ich auf jemanden zu und will ihm meine Einschätzung mitgeben?
Genau. Ne, weil das spielt ja immer mit. Das heißt, ich habe irgendwie ein bestimmtes Bedürfnis oder vielleicht auch ein Gefühl, was verletzt ist bei einem negativen Feedback. Feedback muss ja nicht immer negativ sein, kann ja auch eine Anerkennung sein, auch vielleicht ein positives Gefühl. Und zunächst mal ist es wichtig, auch nur mal die Wahrnehmung zu schildern. Also gar nicht zu werten, sondern einfach mal zu schildern, was ich wahrgenommen habe, zum Beispiel an dem Verhalten eines anderen. Und alle Interpretationen zunächst mal wegzulassen. Und dann.
Also ich habe festgestellt, dass du deinen Teller nie in die Spülmaschine räumst.
Zum Beispiel, ne? Genau. Wobei bei dem nie könnte man natürlich nochmal hinterfragen, ist das wirklich nie oder ist das gelegentlich mal oder häufig, ne? Am besten ist, dass man sich mal auf einen konkreten Fall bezieht. Also wenn das jetzt heute Abend passiert ist, zu sagen, du hast heute Abend deinen Teller nicht in die Spülmaschine gestellt. Mir ist aufgefallen, dass das häufiger passiert. Mhm. Dann ist das meine Wahrnehmung. Und dann sagt mir vielleicht das Gegenüber, Mensch, das ist mir vielleicht auch gar nicht aufgefallen, wo du das jetzt sagst, ja, stimmt. Ja. Oder ich habe es dann mit einer ganz anderen Wahrnehmung plötzlich zu tun und muss vielleicht meine eigene Wahrnehmung hinterfragen. Also das kann natürlich auch durchaus passieren, aber deswegen sage ich auch, es ist wichtig, das durchaus als Dialog zu führen. Also dem anderen auch Gelegenheit zu geben, dann mal seine Wahrnehmung kundzutun.
Das heißt, was ich da jetzt raushöre, ist, dass es ganz wichtig ist, also nicht mit so einer vorgefertigten Darstellung hinzukommen, zu sagen, das ist so und so, sondern dem anderen die Möglichkeit zu geben, auch meinetwegen vielleicht auch zu widersprechen oder zu sagen, ich habe das aber anders gesehen?
Genau. Mhm. Nicht, weil ich meine, Wahrnehmungen sind ja immer subjektiv. Ne? Wir produzieren ja unsere Realität im Kopf. Das heißt, es gibt keine allgemeinen Realitäten, außer solche, die ich jetzt wirklich durch messbare Fakten vielleicht unterlegen kann. Aber alles andere hat immer mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und insofern unterscheiden sich natürlich auch Wahrnehmungen verschiedener Menschen. Ja, und da finde ich es wichtig, dass man dort eben auch den Dialog schon einsetzt. Also Feedback durchaus wäre so mein Tipp, auch als Dialog zu führen.
Sie haben eben schon gesagt, dass eigentlich diese technische Herangehensweise nicht das richtige Ding ist bei Feedback. Wir haben eben in der Sendung gehört von der sogenannten Sandwich-Methode, wo man erstmal am Anfang was Nettes sagt, dann vielleicht die Kritik äußert und am Ende wieder was Nettes sagt. Was halten Sie von solchen Sachen?
Ja, das kann man natürlich machen, mit dem möglichen Effekt, dass der andere, nachdem er zum Schluss auch nochmal was Nettes gehört hat, sich sagt, na ja, da gab es so ein bisschen Kritik, so, aber im Großen und Ganzen bin ich doch ein feiner Kerl und kein Problem. Das heißt, die eigentliche Message, die habe ich so schön verpackt, dass sie dann mit großer Wahrscheinlichkeit kaum noch hängen bleibt beim Gesprächspartner. Also ich würde das nicht empfehlen, diese Sandwich-Methode zu verwenden, auch wenn die sehr häufig verwendet wird, das weiß ich, das ist so ein allgemeiner Tipp. Sie haben das ja auch schon zitiert. Die Zeitschrift Wirtschaftspsychologie empfiehlt das. Ich bin da nicht so begeistert von dieser Methode, wie gesagt, weil man verpackt eigentlich eine Kritik so schön weichen, netten Botschaften und dann verfehlt es die Wirkung. Also ich würde eher empfehlen, was man machen kann, wirklich mit einer Anerkennung irgendwie zu beginnen. Das kann man machen. Dann durchaus Kritik zu äußern, aber dann auch die Kritik mal so stehen zu lassen. Mhm. Ich denke, das darf ruhig so sein. Man muss nicht Kritik, wenn sie denn wertschätzend ist, und das denke ich, sollte man versuchen zumindest, wertschätzend zu formulieren, man kann die dann auch so stehen lassen.
Und unser Gast ist Konstantin Sander, Coach aus Regensburg, und er kann uns erzählen, wie man richtig mit Feedback umgeht. Wir haben eben schon gehört, was ein guter Ansatz ist, nämlich Beobachtungen zu äußern zum Beispiel und einen Dialog zu treten mit jemandem, dem man eine Rückmeldung geben will. Wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr von freundschaftlichen Verhältnissen weggehen und an den Arbeitsplatz schreiten, wo der Chef unsere Arbeit mal unter die Augen nimmt, dann habe ich wirklich schon oft gehört, dass viele Leute sich darüber beklagen, ich strenge mich so an bei der Arbeit, aber ich kriege nie Feedback von meinem Chef. Herr Sander, sehen Sie das auch so, dass es von Chefs oft zu wenig Feedback gibt?
Ja, das ist sicherlich oft so. Das ist sicherlich oft so. Und gerade am Arbeitsplatz kann das natürlich ein Problem sein. weil Mitarbeiter dann nicht so richtig wissen, woran sind sie eigentlich? Also machen sie ihre Arbeit gut? Wie schätzt der Chef das ein? War das jetzt gut? War das nicht so gut? Dafür ist es schon wichtig, auch Feedback zu geben. Also nicht nur vom Chef zum Mitarbeiter, auch möglichst umgekehrt ist das, wofür ich eben auch immer plädiere. Mhm. Ja.
Das ist aber natürlich eine ganz andere Nummer nochmal. Also, dass ich zu meinem Chef gehe und ihm sage, das war nicht so gut oder das war toll.
Ja, auch da würde ich natürlich zunächst mal so anfangen, dass ich über meine Wahrnehmung spreche. Also was habe ich wahrgenommen? Was ist passiert? Und insofern hängt natürlich immer ein bisschen von der Firmenkultur ab. Aber wenn ich eine offene Kommunikationskultur in der Firma habe, dann sollte das auch möglich sein. Denn gerade Chefs kriegen, je weiter sie oben in der Hierarchie landen, immer weniger Feedback. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Das kenne ich aus vielen Coaching-Prozessen.
Warum?
Warum das so ist?
Warum ist das ein Problem, wenn Chefs keine Rückmeldung mehr bekommen?
Weil sie gar keine richtige Einschätzung mehr bekommen, wie werden sie eigentlich wahrgenommen. Ja, und das führt häufig auch dazu, dass Menschen sich überschätzen. Ja, zu mir hat meine Führungskraft gesagt, ich mache zu 99% keine Fehler. Und ich habe dann gesagt, ja, zu 99% bekommen sie wahrscheinlich kein Feedback zu diesen möglichen Fehlern, die sie machen. Ja, also das sehe ich schon wirklich als Problem. Das wird auch in großen Unternehmen immer mehr erkannt. Aber Ihre Frage ging ja jetzt in die andere Richtung. Sozusagen, was passiert, wenn ich als Mitarbeiter zu wenig Feedback bekomme? Mhm. Ich habe eine schlechte Kontrolle über die Qualität meiner Arbeit. Und darum ist es auch wichtig, dass Führungskräfte das ernst nehmen, auch positive wie kritische Rückmeldungen an Mitarbeiter zu geben. Das müssen sie jetzt nicht ständig machen, aber gelegentlich immer mal wieder in den Dialog treten mit dem Mitarbeiter, auch mal eine Anerkennung aussprechen, aber eben durchaus, wo es angebracht ist, auch mal zu kritisieren.
Wenn jetzt mein Chef nicht von selber auf die Idee kommt, kann ich denn hingehen und mehr Feedback einfordern?
Selbstverständlich, warum nicht?
Wie mache ich das am besten? Wie gehe ich da vor?
Naja, Sie könnten zum Beispiel zu Ihrem Chef gehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade eine Sendung gestern gemacht und ich bin mir nicht so sicher, wie bin ich darüber gekommen? Sie haben die ja mitverfolgt. Wie hat Ihnen denn die Sendung gefallen? Ne? Also so zum Beispiel. Und dann wird er Ihnen dazu etwas erzählen. Und das wiederum, die Wahrnehmung Ihres Chefs, können Sie dann natürlich in irgendeiner Form für sich nützlich verarbeiten oder sie sagen, naja gut, das ist eine Einschätzung, ich hatte jetzt eigentlich eine andere, aber ich werde mal drüber nachdenken. Wie gesagt, auch das ist dann immer ein Angebot, auch für den Feedback-Empfänger natürlich.
Was ich aber tatsächlich manchmal auch an mir selber feststelle, also ich gebe auch gerne positives Feedback, sehr freigebig an mein Umfeld, aber ich merke, dass ich ein bisschen zurückhaltender bin, wenn es um negative Geschichten geht oder um ein bisschen Kritik, dass ich die dann eher auch mal nicht äußere. Das heißt, ich muss das auch immer ein bisschen im Kopf haben, dass so ein ehrliches Feedback ein bisschen schwieriger zu bekommen ist wahrscheinlich.
Ja, das kommt darauf an, wie ich dieses Feedback äußere. Also ich empfehle ja immer zunächst mal mit der Wahrnehmung anzufangen, also auch wirklich aus der Ich-Perspektive das zu schildern. Also nicht du hast, sondern ich habe wahrgenommen. So zunächst mal einzusteigen. Das hilft dem anderen auch nachzuvollziehen, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, wie ich ihn wahrnehme. Dann kann ich in der zweiten Stufe darüber sprechen, wie es auf mich gewirkt hat. Ja, dann kann ich natürlich auch über Gefühle, über meine Bedürfnisse sprechen und so weiter. Ich greife den anderen dadurch nicht an. Ja, ich schilder ihm nur meine Wahrnehmung, wie gesagt, wie es auf mich gewirkt hat. Und dann kann ich zum Schluss vielleicht eine Bitte äußern, dass ich sage, Mensch, also vielleicht nächstes Mal können wir das vielleicht ein bisschen anders handhaben. Ja, und dann greife ich den anderen nicht an. Das heißt, ich trenne ganz klar sein Verhalten von seiner Persönlichkeit. Das ist nicht immer einfach, das gebe ich zu. Das kann man aber lernen. Und wenn ich das in einem Dialog wirklich führe, dieses Feedbackgespräch, das heißt, der andere eben auch Möglichkeit hat, darauf was zu entgegnen, seine Darstellung, seine Bedürfnisse, seine Gefühle zu schildern, dann wird da schon eine wesentlich wertschätzendere Kommunikation draus, als wenn ich jetzt nur sozusagen One Direction, Einwegkommunikation, jemanden mit meiner Wahrnehmung, mit meinen Erwartungen konfrontiere.
Gibt es denn eigentlich auch zu viel Feedback?
Sicher, das gibt's auch. Es gibt ja Chefs, die betreiben so Micromanagement, wie man das so schön nennt. Das heißt, die haben eigentlich ihre Mitarbeiter ständig unter Kontrolle, wollen ständig möglichst mehrmals täglich wissen, woran die arbeiten, gucken ständig dann irgendwie mal so über die Schulter. Meinen das vielleicht häufig gar nicht böse. Das führt aber letztlich dazu, dass Mitarbeiter natürlich eingeschränkt werden. Sie fühlen sich kontrolliert. Und das führt nicht unbedingt zu besseren Arbeitsergebnissen. Also wenn ich es mit denkenden Mitarbeitern zu tun habe, dann sollte ich denen durchaus mal den Freiraum geben, auch selbstständig an ihren Aufgaben zu arbeiten und dann eher zu den Ergebnissen Feedback zu geben.
Konstantin Sander ist Coach, arbeitet viel zum Thema Feedback und hat uns erzählt, was denn da das richtige Maß ist. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Es ist ja so, je nachdem, wo wir unterwegs sind, ist das Thema Feedback und Rückmeldung mehr oder auch weniger verbreitet bei der Arbeit. Wenn es eine Firma ist mit einem guten Klima, dann hört man das vielleicht öfter. Woanders in der WG ist es auch mal nicht verkehrt zu erfahren, ob die anderen zufrieden sind mit dem eigenen Putzen. Es gibt aber auch Bereiche, in denen es ist eigentlich super wichtig, dass man über Fehler und Probleme spricht und wie es besser gehen könnte, wo aber Feedback wirklich kaum stattfindet. Und das ist in der Medizin. Wir reden gegen 7:30 mit einem Mediziner, der das ändern will. Vorher machen wir aber einen kleinen Abstecher in die Musik. Wie war ich? Unsere Redaktionskonferenz zum Feedback. Ich bin Verena von Keitz. Schön, dass ihr dabei seid. Hast du mal ein Ohr? Wir sprechen über Feedback und zwar darüber, wie man es richtig macht. Es gibt ja Feedback, das kann man sich gut anhören und welches, das nicht so gut ankommt. Und dann gibt es auch noch welches, das gar nicht gut ankommt. Aua, das ist nämlich dieses hier. Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört bei irgendeiner Veranstaltung auf einer Bühne, wo jemand mit seinem Mikrofon vor die Lautsprecher getreten ist und wir dann dieses Geräusch hören. Aber auch hier bei diesem Thema, wenn wir jetzt bei Gitarren und bei Musik sind und über Feedback reden, da muss man sagen, Feedback kann gut sein, wenn es richtig gemacht ist. Und einer, der es besonders gut drauf hatte, ist ein gewisser Jimmy Haar in seinem Element als Gitarren-Feedback-Gott. Ist schon ein bisschen länger her, aber wie das funktioniert mit dem Feedback zum Beispiel per Gitarre, das können wir natürlich auch noch heutige Musiker erzählen. Niklas Jansen und Björn Sonnenberg von der Kölner Indie-Band Lucas in Love, die waren heute Nachmittag hier bei uns in der Redaktion. Im Gepäck die E-Gitarre, einen Verstärker und eine Box. Und Björn hat erstmal erzählt, was er denn schön findet an Gitarrenfeedback.
Das Schöne oder das auch das Interessante am Feedback ist, dass es keinen wirklich richtig gibt, dass das so ein Kontrollverlust ist, den man mal mehr, mal weniger absichtsvoll herbeiführt. Aber es geht tatsächlich darum, die Kontrolle abzugeben und einfach das Feedback machen zu lassen und eben nicht anzusteuern, ich spiele jetzt ein zweigestrichenes C und das halte ich so und so lange, sondern diesen Ton, der sich wie von selbst macht und hochgeigt, zu erreichen. Das ist das Feedback, was die Gitarre uns schenkt.
Und es ist ja auch dabei so, dass im Endeffekt ganz viele Faktoren zusammenkommen. Also damit Feedback jetzt in der Musik entsteht, egal ob es der ungeschickte Mensch mit dem Mikrofon ist oder der Gitarrist, der es wirklich erreichen möchte, ist, dass mehrere Sachen zusammenkommen müssen. Es wird ein Ton von irgendeinem Instrument oder von dem Sänger, irgendeine Art von Geräusch produziert, das wird an irgendeine Form von Verstärkung geschickt, von dieser Verstärkung in einen Raum gejagt, der auch einen eigenen Klang hat, eine eigene Resonanz hat und dann wieder von dem Instrument oder von dem Mikrofon aufgegriffen und wieder zurück an den Verstärker geschickt, sodass es dann irgendwann im Kreis läuft. Und je nachdem, welches Instrument das ist, welcher Verstärker das ist, welcher Raum das ist, all diese Faktoren spielen dafür eine Rolle, wie es am Ende klingt. Und das macht eben so wenig berechenbar, wie Björn eben sagte.
Wenn ich mir das jetzt nochmal versuche vorzustellen, also ich habe eine E-Gitarre, weil an einer E-Gitarre, wie ich heute gelernt habe, ein Mikrofon dran ist, was den Klang abnimmt, der Tonabnehmer. Genau. Kannst du nochmal beschreiben, also ich stehe jetzt in einem kleinen Raum, habe die E-Gitarre und einen Verstärker und einen Lautsprecher. Und genau. Was passiert dann da?
Also was passiert ist, bei einer elektrischen Gitarre habe ich normalerweise Stahlseiten. Die Stahlseiten schwingen. Diese Schwingung wird von einem magnetischen Tonabnehmer aufgenommen. Diese aufgenommene Schwingung wird an den Verstärker weitergegeben, wo sie verstärkt wird, also lauter gemacht wird. Der Verstärker hängt an einem Lautsprecher, der das verstärkte Geräusch wieder in den Raum gibt. Und dadurch, dass diese Lautstärke dann im Raum vorhanden ist, ist diese wieder als Schwingung vorhanden, reagiert mit den Saiten, die dann wiederum durch den Klang, der im Raum ist, in Schwingung geraten.
Also die Saiten werden auch verstärkt durch diese Schwingung, die aus dem Lautsprecher kommt.
Genau.
Weil ich hätte jetzt gedacht, dass das nur wieder in das Mikrofon geht, was zum Beispiel an der E-Gitarre dran ist.
Das sind tatsächlich die Saiten selber, die im Zweifel auch wieder anfangen mitzuschwingen. Deswegen kann es halt so verschiedene Reaktionen geben. Also entweder es funktioniert so harmonisch, dass was passiert, dass der Ton, den ich gerade spiele, weil der so gut mit allem zusammen funktioniert, dass der Ton endlos stehen bleibt und ganz, ganz schön klingt und ich nichts mehr machen muss und nur die Gitarre hochhalten muss und dieser Ton bleibt stehen. Oder es entsteht halt irgendeine Form von Disharmonie, was dann im Zweifel am Ende nur noch pfeifen und schrecklich ist.
Das wäre dann das schlechte Feedback, was wir nicht wollen.
Genau.
Vielleicht macht ihr das einfach mal vor. Ihr habt ja alles mitgebracht. E-Gitarre, Verstärker haben wir hier und eine Box. Dann lass doch mal hören. Also es ist auf jeden Fall laut.
Wir haben den kleinsten und leisesten Verstärker mitgebracht, den wir finden konnten.
Und trotzdem tut es im Ohr ein bisschen weh, je nachdem. Du hast jetzt gerade deine Gitarre irgendwie immer mal unterschiedlich vor die Box gehalten. Und das zeigt dann auch, je nachdem, wie die Schwingung aus der Box rauskommt, von dem Ton, auf die Saiten trifft, dass er dann die unterschiedlich wieder zum Schwingen anregt.
Genau. Und was ich eben meinte, wenn wir in einem anderen Raum wären, könnte es sein, dass es bei ganz anderen Tönen so passiert durch.
Ihr benutzt das relativ viel bei euch, bei eurer Musik? Oder ist es dann immer nur, wenn du Bock drauf hast und denkst, jetzt aber mal so ein schönes Feedback?
Phasenweise. Wir haben länger, so einige Touren lang Konzerte gespielt, wo es am Ende so lange, längere Strecken gab, wo es dann auch generell was etwas krachiger wurde und da dann relativ viel damit passiert ist. Und das dann auch ganz interessant ist, dass halt bei Gitarren und Bass dann halt ganz unterschiedliche Sachen passieren. Und auch da, was Björn eben meinte, dass es so diesen Kontrollverlust gibt, dass man nicht weiß, wird das jetzt ganz schön und ganz erhaben oder wird es ganz schrecklich und auch ein bisschen schmerzhaft für alle Beteiligten.
Es ist immer was ganz unmittelbar als Affekt den Körper erfasst, auf eine schöne Weise oder auf eine fürchterliche Weise. Und das macht es auch nach wie vor für immer neue Generationen von Musikerinnen und Musikern aus den unterschiedlichsten Genres interessant, sich mit dieser Art von Geräusch zu beschäftigen und zu gucken, wie diese sich dann nutzbar machen lässt für die eigene Vision.
Würdest du denn sagen, es ist kein Jungsding? Also ich hätte jetzt so die Assoziation, das ist sowas, was halt die Jungs auf der Bühne gerne machen, keine Ahnung.
Ach, das würde mir zu weit führen. Musik ist ja leider immer so ein bisschen ein Jungsding und wird sehr von Männern dominiert.
Und im Endeffekt ist es ja ein ähnliches Problem wie das, was Björn gerade beschrieben hat, dass ich leider in meinem Leben bisher generell deutlich weniger Gitarristinnen als Gitarristen gesehen habe. Aber
ja, wenn wir jetzt an Sonic Youth denken und an Kim Gordon, die ist ein tolles Beispiel für eine Frau, die genauso schönes Feedback herstellt.
Björn und Niklas von der Band Lucas in Love zu Besuch bei uns im Studio. Wie war ich? Diese Frage stellen wir ja meistens, wenn wir wissen wollen, wie wir performt haben. Beim Sport zum Beispiel. Da helfen ja insgesamt schon lange Messgeräte, die uns genau sagen können, du warst so und so schnell oder du warst so und so langsam, du bist so und so weit gesprungen und deine Muskeln sind so stark oder so schwach. Inzwischen gibt es da aber noch mehr Technik, die Sportlern sagen kann, ob sie zum Beispiel eine Bewegung genau richtig ausführen. Beim Rudern gibt es das. Da wird die sogenannte Sonifikation gern eingesetzt. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, du hast die Sendung mit vorbereitet. Wie funktioniert das?
Ja, um die Sonifikation zu verstehen, ist Rudern ein gutes Beispiel, denn jeder Ruderschlag, der erzeugt ein Geräusch und dieses Geräusch bildet in der Umkehr die Bewegung hörbar ab, also eine Art akustisches Negativ, wenn man so will. Und das klingt bei einem Vierer ohne Steuermann mit einer Schlagfrequenz von 20 Schlägen in der Minute so.
Achtung! Also ich muss jetzt so ein bisschen irgendwie an die 80er Jahre und an komische Videospiele denken.
Ja, der 8-Bit-Sound, der lässt grüßen, Gameboy und Co., aber so klingt eben ein akustisch umgewandelter Ruderschlag. Und zum Glück konnte ich vor der Sendung mit dem Profi-Ruderer Tino Kolitscher sprechen, Silbermedaillengewinner bei den Paralympics 2012 in London. Der hat nämlich 3 Tage lang die Sonifikationstechnik im Training ausprobieren können und mir erklärt, wie die Rudertechnik und Tonerzeugung denn so zusammenhängen.
Da wird versucht, einen sauberen Ruderschlag mit den richtigen Ton zu treffen oder halt eben zu erzeugen. Das heißt, wenn wir das Blatt einsetzen und dann durchziehen durchs Wasser, muss der Ton lauter und schriller werden. Und wenn wir das so hinbekommen, dass wir das Blatt dementsprechend auch beschleunigen im Wasser, dann wäre es gut. Und dann muss natürlich das Blatt aus dem Wasser holen sauber und dann mit einer ruhigen Rollbewegung nach vorne sich ziehen Und in dem Moment wird der Ton leiser, aber halt eben auch dumpfer. Und wenn man das Blatt einsetzt, muss der Ton wieder so. Das ist so ein
Das klingt ja wirklich wie das, was du gerade schon mal vorgespielt hast, was wir am Anfang gehört haben. Was macht man denn dann im Training mit diesem Geräusch?
Also zum einen hören die Ruderer selbst das Geräusch über die Lautsprecher, die in dem Boot installiert sind. Wichtig ist aber vor allem, dass auch die Trainer im Beiboot alles genau mitverfolgen und den Sportlern Feedback geben können. Die hören das nämlich auch.
Dadurch, dass wir ja im Ruderboot sitzen, versuchten sie uns das halt eben dann verbal rüberzubringen. Ja, das war gut oder nein, daran müsst ihr noch arbeiten. Also sie versuchten dann uns auf diesen Weg zu bringen mit ihren Informationen, die sie uns geben. Wenn der Trainer dann gemeint hat, okay, der war gut, der Schlag, dann muss man natürlich schwierig, sich dann auch zu diesen Ton dann wieder und dann wieder genauso zu treffen. Also das ist natürlich sehr anstrengend.
Aber im Idealfall können die Sportler dann im Laufe des Trainings ihren Bewegungsablauf perfektionieren und eben schnellere Zeiten rudern.
Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, gibt es denn da keine Verzögerung von dem Moment, wo der Sportler das Ruder ins Wasser eintaucht und dann durchzieht und bis es dann an seinem Ohr ist? Das ist ja nicht gleichzeitig, oder?
Nee, ist es nicht. Also von der technischen Seite ist es wohl annähernd in Echtzeit. Aber der Faktor Mensch spielt ja wie bei bekanntlich allem noch eine entscheidende Rolle. Und das hat mir Tino Kolitscher auch erzählt.
Das soll da eigentlich 1:1 erfolgen, also sofort. Man weiß ja selber, wie es ist, wenn man etwas hört, dass erstmal das oben in die Ohren rein kommt, verarbeitet das und dann erfolgt ja erst das Ganze. Ja, das muss natürlich dann alles ein bisschen zügig gehen.
Ja, ich muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat es erst drei Tage lang ausprobieren können, mit dieser Technik zu trainieren. Generell ist Rudern für den Einsatz der Sonifikation aber schon recht gut geeignet, weil man die zyklischen und sich permanent wiederholenden Bewegungsabläufe besonders gut mit Hilfe von Klanginformationen perfektionieren kann.
Also weil man einfach immer wieder so eine Rückmeldung kriegt, ob das jetzt richtig ist oder was.
Weil man immer so eine kleine Einheit hat, man muss eigentlich immer die gleiche Bewegung machen. Wenn man die immer die gleiche perfekt macht, dann ist man auch eigentlich ideal schnell.
Wie fiel denn das Fazit von Tino nach den Testtrainingsläufen dann aus?
Ja, ich würde mal sagen, durchwachsen.
Wenn man das als Sportler noch nie so durchgeführt hat oder was Neues ist, dann ist es natürlich auch schwierig, sich dementsprechend anzupassen und sich darauf einzulassen. Also für uns, glaube ich, fiel es allen sehr schwer, sich darauf einzulassen, auf diese Technik. Und das war halt eben auch ein bisschen dementsprechend dann auch anstrengend durch diesen Ton, weil man den ja nicht gewohnt ist.
Aber er hat mir auch gesagt, dass die Sonifikation schon das Potenzial hat, das Optimum aus ihm und seinem Team herauszuholen. Wenn man denn regelmäßig trainiert, also 1 bis 2 Mal die Woche, hat er mir gesagt, müsste es dann schon sein. Ja, und zum Schluss, weil es so schön ist und vielleicht auch an die alten Gameboy-Zeiten erinnert, habe ich nochmal ein Hörbeispiel mitgebracht, bei dem man zu Beginn eine Schlagfrequenz von 20 Ruderschlägen, wie wir das am Anfang hatten, hört und am Ende dann nochmal eine fast doppelt so hohe Frequenz.
So, und jetzt wissen wir auch, was der kleine Sebastian früher immer so gemacht hat. Ja. Mit Sonifikation besser rudern, das war unser Thema hier. Und wir sprechen gleich noch mehr über Feedback in einem Bereich, wo es nicht nur um sportliche Höchstleistung geht, sondern darum, Menschenleben zu retten. Fehler machen wir ja alle. Und darüber sprechen kann durchaus helfen, es zum Beispiel beim nächsten Mal besser zu machen. Komischerweise ist aber genau in dem Bereich, wo es ja eigentlich sehr wichtig wäre, über Fehler zu sprechen, sowas wie Feedback gar nicht verbreitet, nämlich in der Medizin. Und dabei kann ja gerade hier sehr viel schiefgehen, wenn ein Arzt zum Beispiel das linke oder das rechte Bein verwechselt bei einer OP, was durchaus vorkommt, oder die falschen Medikamente verschreibt, ist es einfach gefährlich für seine Patienten. Dr. Markus Rall ist Arzt und Leiter des Instituts für Patientensicherheit in Reutlingen und er will das ändern, diese nicht vorhandene Feedback-Kultur. Deshalb hat er ein anonymes Feedback-System entwickelt für Ärzte und Pfleger und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Rall.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Rall, sagen Sie doch nochmal, warum ist es gerade in Krankenhäusern und überhaupt unter Ärzten nicht üblich, über Fehler zu sprechen?
Naja, das liegt insbesondere an der Kultur, die sich in der Medizin entwickelt hat oder wo die Medizin herkam. Das war einfach so vom alten Geschichte, Ärzte sind Halbgötter in Weiß. Ja. Götter machen keine Fehler, also brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das war einfach früher so, die Ärzte haben Lateinisch gesprochen, damit der Patient sie nicht verstehen soll. Und so war einfach die Kultur anders als in der Wissenschaft, anders als in der Ingenieursbereiche. Osram hatte schon 1899 ein Qualitätsmanagementsystem in der Fabrik, da hat man im Krankenhaus niemals dran gedacht, die Qualität von ärztlichen Entscheidungen zu überprüfen. Ne?
Mhm. Das heißt, hier wirkt noch eine Tradition aus den letzten Jahrhunderten. Sie versuchen jetzt aber dagegen zu steuern und dafür haben Sie sich was von Piloten abgeguckt. Jetzt erzählen Sie mal, wie das funktioniert.
Genau, aus der Luftfahrt gibt es das eben schon länger, wo die Sicherheit sehr viel höher ist, um hundertfach sozusagen die Prozesssicherheit höher ist im Vergleich zur Medizin. Und da gibt es eben so ein Incident Reporting System, also ein System, wo kritische Ereignisse anonym gemeldet werden können und dann eben entsprechend aufgearbeitet, analysiert und wieder sozusagen Feedback zurückgemeldet werden kann.
Und das machen Sie für Ärzte, dass Sie eine Plattform haben, wo ich, wenn ich meinetwegen als Assistenzarzt bei einer OP dabei bin und merke, da läuft was schief, das melden kann oder mal beschreiben kann, die Situation?
Genau, wir haben mitentwickelt das System eben, das erstes Mal ganz geschlossene Feedbackschleife hat, sprich die Meldung kommt rein, wird dann von Experten anonymisiert, ne, damit man eben nicht zurückverfolgen kann, von wem das war, weder die Person noch die Institution. Und dann aber eben mit entsprechenden Analysen versehen zurückgemeldet wird an die Institution, wo der Fehler oder das kritische Ereignis herkam, aber dann auch lesbar ist für alle.
Mhm. Haben Sie da mal ein Beispiel, was da so bei Ihnen ankommt?
Ja, also ganz häufig sind Probleme im Bereich der Medikamentenverwechslung. Man hat ein Medikament einem Patient gegeben und danach festgestellt, dass die Schicht vorher ihm das Medikament auch schon gegeben hat, aber eben vergessen hat abzuhaken. Und die nächste Schicht dachte, oh Mann, der hat das Medikament noch nicht gehabt, jetzt müssen wir das nochmal geben. Und je nachdem, was es dann für ein Medikament ist, kann das mal relativ harmlos sein oder eben ziemlich schlechte Folgen haben für den Patienten.
Und Sie schreiben dann zurück, wie man sowas verhindern könnte oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, je nachdem, manchmal haben wir auch die Lösung nicht, sondern wir können nur aufs Problem fokussieren und sagen, Mensch, hier stimmt im Prozess vielleicht was nicht. Wie ist das bei euch organisiert? Wie ist das sichergestellt, dass das abgehakt wird? Oder eben manchmal stellt man fest, das wird gar nicht abgehakt, sondern es steht nur auf dem Verordnungsplan. Und dann weiß man nicht so recht, wurde es jetzt gegeben oder nicht.
Mhm.
Genauso schlecht, wenn jemand denkt, das ist wahrscheinlich schon gegeben, es ist 13 Uhr, da sind die Medikamente eigentlich schon durch, aber weil eben was anderes los war auf der Abteilung, wurde es nicht gegeben, dass man sagt, man sollte vielleicht ein Verfahren einführen, das sichergestellt ist, dass immer wenn es gegeben ist, das positiv abgehakt wird und man auch klar sieht, das ist noch nicht gegeben. Ne?
Also es ist tatsächlich so, dass Sie jetzt kein Feedback geben im Sinne von, das habt ihr schlecht oder gut gemacht, sondern so könnte man es besser machen und das sollte man an den Abläufen verändern.
Beides. Wir versuchen, das, was war, zu analysieren und eben auch systematisch zu analysieren. Ja? Eben meistens ist es so, dass es nicht einfach ein Fehler war von jemandem, der nicht aufgepasst hat. Das kommt natürlich auch vor. Sondern die meisten kritischen Ereignisse im Krankenhaus sind eigentlich Folge von ungünstigen Umständen, von latenten Schwächen im System. Ne? Eben, wenn Sie kein Feedback-System haben, wurde ein Medikament gegeben oder nicht, werden da Fehler passieren. Mal dem einen, mal dem anderen. Und Sie müssen dann gucken, dass das System sicherer wird, dass jeder zuverlässig damit arbeiten kann.
Wir haben ja gerade schon besprochen, dass es wirklich eher so aus der Vergangenheit kommt, diese Haltung unter Medizinern, dass da Kritik nicht so üblich ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass das ganz gut angenommen wird, diese Online-Plattform, auch weil sie einfach anonym ist und das Ganze in so einem geschützten Bereich stattfindet?
Auf jeden Fall. Die Anonymität ist Voraussetzung, damit eben auch heiße, kritische Meldungen gemacht werden können, ohne Angst davor zu haben, dass man selber sanktioniert wird. Und das ist einfach immer noch relativ verbreitet, dass man Schuldige sucht, statt Ursachen von Problemen. Andererseits sehen wir natürlich schon auch eine Verbesserung. Die Kultur in der Medizin wird besser in den letzten 10 Jahren. Und zunehmend melden Mitarbeiter auch mit Namen. Die sagen, ich brauche das nicht anonym. Ich habe hier ein Problem entdeckt. Ich weiß, dass es hier um systematische Geschichten geht. Tretet mit mir in Kontakt, damit wir Probleme lösen können und Lösungen suchen können.
Dr. Markus Rall, Arzt und Leiter des Instituts für Patientensicherheit in Reutlingen, hat uns erzählt, wie man mit anonymem Feedback Ärzte und Pfleger dazu bringt, mehr über Kritik zu reden und über Fehler und dann in eine Richtung zu gehen, die für alle Patienten sicherlich eine gute Richtung ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Ihr hört die Redaktionskonferenz bei die Radio Wissen. Es geht um Feedback. Wie war ich? Das ist unser Thema heute Abend. Und wir haben eine Zuschrift bekommen von Robert Krause über Facebook. Er weist darauf hin, dass es auch das Nonverbale in so einer Situation, wo jemand Feedback gibt, auch ganz wichtig ist. Also, dass man darauf achtet, ob jemand vielleicht körperlich reagiert. Wenn ich irgendwie eine Kritik äußere, verschränkt er die Arme oder lacht er oder weicht den Blick aus, fängt an zu schwitzen. Und wenn ich darauf achte als Feedbackgeber, dann sagt das manchmal ja auch mehr als Worte und ist in der Regel ehrlicher. Auch weist er darauf hin, dass Feedback nehmen, also annehmen, ein wichtiger Part ist und für viele schwieriger als Feedback zu geben. Vielen Dank für dieses Feedback, Robert Krause, vor allen Dingen, weil du uns geschrieben hast, euch noch einen schönen Abend, toller Sender, hören wir fast nur noch. Vielen Dank dafür. Wir haben allerdings in dieser Sendung gehört, dass wenn kein negatives Feedback kommt, dann das nicht unbedingt heißt, dass es keins gibt. Aber wir haben bisher nur diese Rückmeldung und die stelle ich jetzt einfach mal um 19.45 Uhr für mich hier in den Himmel. Wie war ich? Wir gehen der Frage nach, wie richtiges Feedback funktioniert und auch wann, zu welchem Moment. Inzwischen gibt es eine App, die manche Professoren anwenden, um Rückmeldung zu kriegen und zwar direkt in der Vorlesung. Dann ist die Frage ja eigentlich nicht, wie war ich, sondern wie bin ich? Entwickelt haben diese App Studenten der Universität Freiburg in der Hoffnung, dass Studenten wieder mehr Spaß haben bei den Vorträgen ihrer Dozenten. Sebastian Rams, du hast dir das mal ein bisschen genauer angeguckt.
Ja, Spaß bzw. Begeisterung ist das richtige Stichwort, denn die App der Freiburger Studenten, die heißt Smile und soll an rund 20 Unis in Deutschland seit dem letzten Wintersemester im Einsatz sein. Smile steht dabei übrigens für Smartphones in der Lehre, drückt aber bestimmt auch die Hoffnung aus, für bessere Stimmung im Hörsaal zu sorgen.
Das heißt, die Lehrenden lassen sich anscheinend darauf ein, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ich als Student habe die App auf meinem Smartphone und was kann ich dann damit machen, wenn ich im Hörsaal sitze?
Ja, zum Beispiel kannst du als Student dem Dozenten vor dir ein Live-Feedback per Schieberegler geben. Die Skala
Ein Schieberegler,
da kannst du einstellen, wie du mitkommst in der Vorlesung. Also die Skala, die geht von zur Frage, wie kommst du denn mit jetzt gerade bei dem, was ich dir erzähle? Die reicht dabei von bin abgehängt, also kapiere ich nicht, bis sehr gut, mach so weiter. Ja, und die Ergebnisse, die werden in einem Balkendiagramm, wie meiner Wahl, wie im Fernsehen dargestellt, und dem Dozenten zum Beispiel auf einem Tablet dann angezeigt. Und die Feedback-Option ist zugleich auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur die Studenten, sondern auch die Dozenten Vorteile durch Smile haben. Denn wenn jetzt alle Studenten sagen, bin abgehängt, dann macht es dem Dozenten ja, macht es für den ja keinen Sinn, einfach so weiterzumachen. Der hat ja auch einen gewissen Anspruch, kann man ja voraussetzen. Außerdem hat er nach Ende der Vorlesung die Möglichkeit einer Langzeitauswertung. So kann er sehen, an welcher Stelle genau der Vorlesung die Studenten den Faden denn verloren haben.
Okay, das ist dann die Verbesserung fürs nächste Mal. Wobei ich mich dann frage, wenn auf dem Tablet irgendwie 50-50 steht, ist natürlich auch schwierig. Kann der Dozent denn auch was selber machen mit der App während der Vorlesung?
Ja, kann er. Der Dozent kann auf den Quizzug aufspringen und passend zur Vorlesung Single- oder Multiple-Choice-Fragen an die Studenten stellen und so den Verständnisgrad ein bisschen abfragen. Ist ja ganz modern. Die Auswertung der Fragen geschieht dann in Echtzeit und auf diese Weise erhalten auch die Studenten ein Feedback über ihren aktuellen Wissensstand. Also Feedback in beide Richtungen bei diesem Konzept, bei dieser App. Was dabei sehr hilfreich ist, Fragen und Lösungen nebst Erklärung stehen auch nach der Vorlesung noch zur Verfügung.
Das klingt für mich aber tatsächlich so, als wären alle dadurch ja doch einen großen Teil der Zeit immer wieder abgelenkt, immer wieder aufs Smartphone zu gucken, immer wieder irgendwelche Meldungen zu schicken. Ist die App denn während der ganzen Zeit aktiv?
Nicht unbedingt. Das liegt in der Macht des Dozenten, denn der bestimmt, wann Rückmeldungen gegeben werden können, weil er grünes Licht geben muss, damit die ganze Chose überhaupt funktioniert, damit Smile auch grinsen kann. Denn Professor Bernd Becker von der Uni Freiburg, das ist einer der Entwickler von Smile, der hat aber selbst schon auf dieses Studentenfeedback reagiert in der Vorlesung.
Man hat als Dozierender schon ein ganz gutes Gefühl eigentlich, wann es schwierig wird, wann es nicht schwierig ist. Und oft deckt sich das auch mit dem, was die Studierenden dann sagen. Und es ist durchaus vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt machen wir halt Stopp und wiederholen das wieder. Oder wir machen eine extra Übung, um das weiter zu vertiefen.
Generell hat er aber die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, nur von Zeit zu Zeit in der Vorlesung um Feedback zu bitten, weil sonst das Interesse daran doch relativ schnell abflaut, meint er.
Live-Feedback im Hörsaal. Sebastian Rams hat uns da einen Einblick gegeben. Wer weiß, wie es demnächst aussieht an den Universitäten. Und das war eigentlich auch unsere Sendung heute zum Feedback. Sebastian, was nimmst du denn mit?
Ich nehme mit, dass ich von Feedback nicht beleidigt sein darf, dass ich das annehmen muss oder darüber nachdenken, dass es nicht beleidigend oder persönlich unbedingt gemeint ist, sondern dass es auf den Inhalt einkommt, dass es eine persönliche Sichtweise meines Gegenübers ist, die ich zur Kenntnis zu nehmen habe, um mal darüber nachzudenken, was denn daran sein kann.
Und dass also die Äußerung von Beobachtung irgendwie ein guter Weg ist, um jemand anders Feedback zu geben und ihn nicht anzugreifen dabei.
Ja.
D-Radio Wissen.